profundo.
Radio Regenwald. Geheimnisvolle Dschungelgeschichten. Wir nehmen Sie mit auf eine Urwaldexpedition und blicken gemeinsam hinter die Kulissen der Potsdamer Tropenwelt.
Und damit auch von mir hallo und herzlich willkommen. Wir starten in den April mit einem Blick in die Potsdamer Tropenwelt. Und da wollen wir heute mal ein wenig in den Alltag der Gärtner und Tierpfleger schnuppern. Begleiten werden uns dabei Daniela Kobelt und die Teamleiterin der jeweiligen Bereiche Yvonne Bartsch-Kiesand. Beide aus der Biosphäre Potsdam. Hallo und schön, dass Sie heute bei mir sind.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe ja schon angekündigt, heute wollen wir ein bisschen auf Exkursion gehen und uns mal der Gärtnerei widmen. Frau Bartsch-Kiesand, Sie sind ja schon eine ganze Weile mit dabei, richtig?
Ja, mittlerweile bin ich im 18. Jahr in der Biosphäre tätig. Nicht gleich als Teamleiter, also als Gärtnerin am Anfang und jetzt schon eine Weile als Teamleiter des Bereiches Dschungel beinhaltet, also Pflanze und Tier.
Welche Aufgaben kommen da so täglich auf Sie zu in der Biosphäre?
Ja, also wir haben ja sehr viele Pflanzen, ca. 20.000 hieß es mal. Vielleicht ist es die eine oder andere mehr oder weniger, das weiß man jetzt nicht mehr so. Zu zählen ist immer schwierig. Und dann geht es eben morgens los, zu gucken, welche Pflanze braucht Wasser. Also Gießen ist ein Hauptbestandteil, gerade in den Sommermonaten braucht natürlich viel Wasser. Wir brauchen ja auch viel Luftfeuchtigkeit, sollte mal bei 60-70% liegen. Und dann werden halt Pflanzen zurückgeschnitten, es wird auch mal neu gepflanzt. Also man hat immer gut zu tun. Wir haben ja auch noch Außenbereiche, Terrassen im Sommer, da sind Kübelpflanzen zu pflegen, also Arbeit ist immer gut vorhanden.
Da kommt einiges auf Sie zu. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich auch sehr, sehr anstrengend ist. Was braucht man denn alles an Materialien und Utensilien, um das alles zu bewältigen?
Ja, also die Rosenschere sollte natürlich immer dabei sein, also die Gärtnerschere, dass man immer bereit ist, irgendwas abzuschneiden, was halt auch mal abbricht, abgeknabbert wird, auch von den Vögeln, was eben ein Spaten, also so das Gängige, was vielleicht auch jeder Laie zu Hause hat im Garten. Wir haben natürlich lange Schläuche, 50 Meter Schläuche, die wir teilweise verlegen müssen, um halt auch an alles ranzukommen, zu gießen. Wir haben einen großen Rasenmäher für die Außenrasenfläche. Ein Düngegerät, also es kommen so einige Materialien dazu.
Das glaube ich auf jeden Fall. Wie ist denn das eigentlich so als Tropengärtnerin? Gibt es dafür eigentlich eine bestimmte Ausbildung?
Nein.
Nein?
Nee.
Alles Erfahrung?
Also Learning by Doing, muss man wirklich sagen. Es gibt natürlich so den Bereich der Zierpflanzen und im Gewächshaus. Die gehen halt so ein bisschen mehr schon auf dieses Gewächshaus, auf das Klima ein, haben aber allgemein auch jetzt erstmal nichts mit tropischen Pflanzen zu tun.
Bis hierhin schon mal super interessant. Wir wollen gleich noch weiter in die Biosphäre schauen. Heute gemeinsam mit Daniela Kobelt und Yvonne Bartsch-Kiesand. Gleich zu den Besonderheiten in der Potsdamer Tropenwelt.
Radio Regenwald. Geheimnisvolle Dschungelgeschichten. Radio Regenwald. Geheimnisvolle Dschungelgeschichten. Wir nehmen Sie mit auf eine Urwaldexpedition und blicken gemeinsam hinter die Kulissen der Potsdamer Tropenwelt.
Und damit geht's flink zurück in die Potsdamer Tropenwelt zu Daniela Kobelt und Yvonne Bartsch-Kiesand, beide aus der Biosphäre Potsdam und heute bei mir live zu Gast im Studio. Frau Bartsch-Kiesand haben wir eben schon etwas näher kennenlernen dürfen. Sie ist unter anderem auch sogenannte Tropengärtnerin und umsorgt mit den städtischen Tropenwald. Ja, und da würde ich mir an der Stelle gern mal ein paar Besonderheiten anschauen. Ich habe gehört, die Biosphäre, die hat da einiges zu bieten. Kann man schon sagen, dass das irgendwie was Besonderes ist, dass da so viel aufeinander trifft?
Also das Besondere, was wir so haben, ist, dass wir ja ein großes Gewächshaus haben, also den Tropengarten. Und da im Prinzip alle tropischen Pflanzen, die es so gibt, unter einem Dach vereinen. Was aber auch die Herausforderung darstellt, weil wer schon mal im Botanischen Garten waren, die haben im Prinzip für jede Pflanzengruppe immer ein spezielles Gewächshaus, was dann spezielle klimatische Bedingungen hat. Also die Luftfeuchtigkeit, die es braucht, die Temperatur, die es braucht. Und wir haben alle Pflanzen und haben aber im Prinzip nur ein Klima. Und das ist halt ein bisschen die Herausforderung. Aber ich finde, dafür sieht der Tropenwald schön grün aus und auch teilweise sehr bunt.
Auf jeden Fall, kann ich nur so unterstreichen. Die Tropen, die sind ja auch dafür bekannt, viele giftige Pflanzen zu beherbergen. Ist das in der Biosphäre auch so?
Ja, also wir haben jetzt nicht jetzt Pflanzen, wo man jetzt dran stirbt, wenn man sie berührt oder in den Mund nimmt oder so. Aber es gibt schon viele tropische Pflanzen, die Sie auch von zu Hause kennen. Also auch Zimmerpflanzen, Diefenbach hier, Kolbenfaden, Efeutute. Das ist so dieses, was man sehr rankend zu Hause gerne hat. Die sind alle in ihren Blattteilen giftig. Also, und da muss man dann schon vorsichtig sein, wenn man Tiere hat, wenn man auch Kinder hat, dass sie sowas vielleicht nicht in den Mund nehmen. Es gibt dann allergische Reaktionen, also nicht gleich wirklich tödliche Verletzungen, aber da ist schon oft mal Pflanzengift mit drin.
Mhm. Gibt es denn hier in Potsdam auch eine Pflanze, die man vielleicht so nicht so oft zu Gesicht bekommt, die vielleicht auch besonders selten ist?
ja selten nicht. Was man in Deutschland aber nicht so oft zu sehen bekommt, ist vielleicht der Kakaobaum zum Beispiel. Und für die Kinder ist das ja auch immer spannend, wenn sie dann entdecken können, da wächst die Schokolade. Und wenn es dann auch wieder richtig bei uns losgeht und wir Workshops zeigen dürfen, dann dürfen die Kinder auch bei uns wieder ihre eigene Schokolade herstellen.
Immer wieder ein Highlight, kann ich nur so sagen, weil Schokolade ist einfach immer gut, ne?
Immer gut.
Immer gut, zieht immer. In den Tropen ist das ja auch immer richtig hübsch anzusehen, gerade wenn ich jetzt so an so einige Dokus denke. Da herrscht ja das pure Leben. Wie sieht denn das in der Biosphäre aus? Wie schaffen Sie das, den Lebensraum so echt nachzustellen?
Ja, also wir haben halt Heizungssysteme, durchs Gießen versuchen wir halt auch die Luftfeuchtigkeit. Wir haben einmal in der Stunde ein Tropengewitter, um halt auch diese Gewittersituation, die ja oft in den Tropen herkommt, wo es dann auch über den Teich mal regnet. Wir haben natürlich auch freifliegende Vögel, also es zwitschert auch an allen Ecken, also so, dass man eigentlich, egal wo man sich gerade befindet, auch wirklich das Gefühl hat, man steht irgendwo weit weg im Urlaub, also man denkt gar nicht, man steht in einem Gewächshaus, sondern man ist wirklich irgendwo mitten im Wald, im Regenwald und kann alles erleben.
Wie sieht das mit der Bestäubung aus? Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, muss da vielleicht auch ein bisschen nachgeholfen werden?
Ja, also man kann nachhelfen, da muss ich jetzt allerdings gestehen, dass ich da nicht so talentiert bin, aber wir hatten jetzt auch am Kakaobaum, den wir ja gerade angesprochen hatten, zum ersten Mal zwei Kakaofrüchte dran und wir haben daran nichts gemacht, also da werden wirklich die Ameisen einfach drüber gelaufen sein, weil die Blüten sind auch wirklich diese Millimeter klein, also das ist auch wirklich sehr schwierig. Aber die Ameisen haben es jetzt geschafft, also denke, wir müssen nicht weiter nachhelfen.
Nö. Ein großes Thema ist ja auch der biologische Pflanzenschutz. Wie steht's denn damit hier in der Potsdamer Tropenhalle?
Ja, also wir machen biologischen Pflanzenschutz bei uns. Es ist ja auch ein abgeschlossener Bereich, sprich da darf man auch nur mit biologischen Sachen arbeiten. Es gibt halt für jeden Schädling, den Sie auch von zu Hause kennen, die Wolllaus, die Schmierlaus, die Blattlaus, gibt es halt einen Nützling. Und diese Nützlinge werden dann bei uns auch ausgebracht. Das macht eine Fremdfirma, die kommt einmal in der Woche, kontrolliert den Bestand, bringt dann neu aus. Und es wird aber immer so sein, dass sich das immer nur in Waage hält. Also man wird die Schädlinge nicht los, weil dann hätten die Nützlinge auch nichts mehr zu fressen.
Richtig.
Also deswegen ist das immer im ausgewogenen Verhältnis.
Ein Geben und ein Nehmen.
Sozusagen.
Nach wie vor bei mir sind Daniela Kobelt und Yvonne Bartsch-Kiesand aus der Biosphäre Potsdam. Radio Regenwald geht auch sofort weiter. Gleich nach den Nachrichten melden wir uns zurück. Unter anderem noch zum Thema Tierpflege.
Radio Regenwald. Geheimnisvolle Dschungelgeschichten. Radio Regenwald. Geheimnisvolle Dschungelgeschichten. Wir nehmen Sie mit auf eine Urwaldexpedition und blicken gemeinsam hinter die Kulissen der Potsdamer Tropenwelt.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Regenwald. Heute mit der Teamleiterin der Gärtnerinnen und Tierpflegenden Yvonne Bartsch-Kiesand und natürlich auch wieder Daniela Kobelt, beide aus der Biosphäre Potsdam. Wir haben in der ersten halben Stunde über die tolle Pflanzenwelt gesprochen mit all ihren Herausforderungen und Besonderheiten. Und jetzt würde ich gern noch einen Abstecher in die Tierwelt machen. Wie sieht denn in der Regel so ein Alltag als Tierpfleger aus? Welche Aufgaben kommen denn da auf mich zu?
Ja, also wir haben ja viele verschiedene Tiere in der Biosphäre, Vögel, Reptilien, Fische, also eine sehr große Vielfalt. Und letztendlich beginnt der Tag damit natürlich erstmal überall zu gucken, sind alle Tiere da, geht es ihnen gut, also wirklich eine Sichtkontrolle auch zu machen. Und dann werden die einzelnen Terrarien, Aquarien natürlich geputzt. Also Großes ist wirklich putzen, Scheiben reinigen, säubern. Also das ist eigentlich so das Große. Also viel mit Kuscheln oder irgendwas ist da jetzt natürlich nicht, aber man hat da natürlich trotzdem viel zu tun mit Füttern, Putzen, alles drum und dran.
Ist denn eigentlich jeder Tierpfleger auf eine andere Art spezialisiert oder kann man sich wirklich jeder um alles kümmern?
Also es muss sich jeder um alles kümmern können, weil wir müssen 7 Tage die Woche, muss also auch die Verpflegung und die Pflege gesichert sein. Sprich, es muss immer ein Tierpfleger im Haus sein. Und das kann ja nicht durchgängig ein Tierpfleger machen. Und deswegen muss natürlich der Tierpfleger, der dann mal alleine ist, auch andere Bereiche übernehmen können. Und dafür gibt es bestimmte Sachkundenachweise, die jeder Tierpfleger auch nochmal zusätzlich zu seiner Tierpflegeausbildung erbracht hat. Also direkt nochmal für Säugetiere, für Reptilien, für Meerwasserfische, sodass sie da auch qualifiziert genug sind. Und somit kann jeder alles machen.
Wie ist denn das aktuell zu Corona-Zeiten? Worauf muss man denn da vielleicht auch besonders achten? Merken Sie da auch einen Unterschied?
Ja, wir merken bei dem Verhalten der Tiere schon einen Unterschied. Die Vögel fliegen zum Beispiel andere Routen durch den Dschungel. Vorher haben sie vielleicht manche Wege ausgelassen, wo immer die Kinder getobt oder ja etwas lauter waren, dann haben sie die ausgelassen. Jetzt können sie sich ganz anders ausbreiten, knabbern vielleicht auch mal aus Langeweile an Sachen, wo sie eigentlich nicht dürfen. Oder wir merken es auch bei den Affen. Ne? Auf der einen Seite sind sie manchmal ein bisschen gelangweilt, wissen gar nicht, was sie machen sollen. Sie können ja sonst, hatten sie den ganzen Tag zu gucken. Ja, die ganzen Leute, die vorbeiliefen, jetzt versuchen das unsere Tierpfleger ein bisschen auszugleichen und sie ein bisschen zu animieren, ein bisschen zu beschäftigen.
Ist also gar nicht so einfach an der Stelle. Wie sieht es denn aus, wenn es einem Tier mal nicht so gut geht? Auch darüber muss man ja sprechen. Was machen Sie denn dann? Gibt es dann einen Tierarzt in der Biosphäre oder kümmern Sie sich da als Team drum?
Also erstmal wird sich als Team drum gekümmert, weil also die Tierpfleger haben ja in der Ausbildung auch gewisse Sachen, auch Krankheiten zu erkennen. Einiges kann man natürlich dann auch mal kurzfristig alleine wuppen. Wir haben einen Quarantänebereich, also nochmal hinter den Kulissen, wo halt Tiere auch dann mal kurz zur Pflege hinkommen können. Und wenn man jetzt aber absehen kann, es braucht doch eine tierärztliche Aufsicht, dann haben wir einen Tierpfleger, der auch für die Biosphäre an sich zuständig ist. Und der wird dann angerufen und entweder kommt er vorbei oder wir bringen das Tier hin. Also da haben wir eine gute Betreuung.
Im schlimmsten Fall kann es natürlich auch sein, und so ist ja nun mal auch der Lauf der Zeit, so ist das Leben, dass Tiere sterben aus gesundheitlichen oder auch aus Altersgründen. Wie geht man denn dann da bei ihnen vor?
Ja, also natürlich. Auch das Tierleben ist also hat ein Ende irgendwann. Ja, die werden dann im Prinzip ja aus der Ausstellung rausgenommen. Meistens ist es passiert eigentlich bei den bei dem Tierarzt direkt, wenn man wirklich eine Behandlung nicht anschlägt. Wenn es bei uns passiert, dann werden die Tiere erstmal eingefroren und dann kommen die irgendwann dann zum Tierarzt und die kümmern sich dann weiter um die fachgerechte Entsorgung.
Also ich persönlich, ich kenne das aus meiner Kindheit, bin Jahre mit einem Hund aufgewachsen und ist dann mit 14 Jahren verstorben. Wie ist denn das? Ist so eine Bindung zu den Tieren, man sagt ja, dass das ähnlich ist zu Kindern. Wie gehen Sie damit um, wenn dann auf einmal ein Tier nicht mehr da ist?
Ja, also man entwickelt schon auch eine Bindung. Also natürlich vielleicht zu einem Fisch in einem großen Teich, nicht ganz so sehr wie jetzt zum Beispiel ein Vogel, der halt auch mal auf die Schulter kommt, der mal am Ohr knabbert. Also umso enger der Kontakt mit dem Tier auch ist, umso stärker ist natürlich auch die Bindung. Und dann ist man schon auch traurig, wenn das Tier dann weg ist. Also man selbst und auch natürlich die Tiere, die mit in dem Verbund, merkt man ja auch an, dass sie dann auch traurig sind. Also das ist dann schon immer mal so ein bisschen, aber es gehört eben einfach auch dazu. Das muss man sich auch bewusst sein, wenn man auch den Beruf des Tierpflegers übernimmt. Dass das leider auch dazu gehört.
Sie haben vorhin schon den Beruf als Tierpfleger so ein bisschen angeschnitten, was man alles braucht. Was muss man denn mitbringen, sowohl persönlich als auch fachlich gesehen?
Also fachlich natürlich wäre es schon Voraussetzung, eine Ausbildung zu haben. Ich bin nicht gänzlich gegen Quereinsteiger. Wenn die eine gute fachliche Sache zum Beispiel durch diese Sachkundeweise Nachweise haben. Aber es wäre schon gut, eine Tierpflegeausbildung zu haben und an sich natürlich Interesse wäre schon schön. Also man merkt es bei unseren Tierpflegern auch, dass sie für ihren Job leben und das muss man auch, glaube ich, haben. Auch eine gewisse Empathie, Feinfühligkeit, auch eine gute Auffassungsgabe, eben auch zu beobachten, also wie geht's dem Tier. Also einfach auch da so ein Gefühl zu kriegen, heute stimmt da irgendwas nicht oder da muss ich mal drauf achten. Das muss man schon haben. Also es ist jetzt kein Job, wo man sagt, man geht morgens hin, macht Dienst nach Vorschrift und geht wieder nach Hause. Also das braucht man schon.
Und das Schöne ist ja auch, man bekommt ja auch was zurück, ne? Feedback von den Tieren.
Genau, und das macht den Beruf aber wahrscheinlich auch aus. Also natürlich kriegt man, glaube ich, von einem Hund und einer Katze ein bisschen mehr als von einem Gecko oder einem Chamäleon. Aber trotzdem, wenn man merkt, es frisst, es trinkt, es wächst und gedeiht, dann erfreut man sich einfach daran.
Das glaube ich. Wir stecken mitten in Radio Regenwald und wollen da gleich nochmal abtauchen in die wunderbare Welt der Aquarien. Bis gleich.
Radio Regenwald. Geheimnisvolle Dschungelgeschichten. Radio Regenwald. Geheimnisvolle Dschungelgeschichten. Wir nehmen Sie mit auf eine Urwaldexpedition und blicken gemeinsam hinter die Kulissen der Potsdamer Tropenwelt.
Schwimmsachen an und Taucherbrille auf, denn wir vertiefen uns jetzt noch in die Unterwasserwelt der Biosphäre Potsdam. Dazu nach wie vor bei mir im Studio Daniela Kobelt und Yvonne Bartsch-Kiesand. Und da vorweg mal die allgemeine Frage. Wie viele Aquarien gibt es denn in der Potsdamer Tropenwelt?
Oh je. Ich glaube 7.
7. Mhm. Ist eine ganze Menge. Ich kann mir vorstellen, da kommt ordentlich viel Arbeit auf Sie zu. Worauf muss man denn da besonders achten? Ich habe gehört, es gibt einen Unterschied zwischen Salzwasser-Aquarien und normalen Aquarien.
Ja, also es gibt ja Salzwasser und Süßwasser. Mhm. Wenn man heute sich ein Salzwasser oder Süßwasser, dann gibt es da schon nicht mehr ganz so viele Unterschiede, also weil die Technik einfach schon weiter ist als noch vor 10 Jahren. Mhm. Aber Salzwasser-Aquarien gelten als ein bisschen aufwendiger. Also okay. Man braucht auch ein bisschen mehr Platz, weil ein bisschen mehr Technik da verbaut ist. Man braucht Platz für einen Abschäumer, für einen extra Osmosebecken mit Pumpen. Mhm. Man braucht irgendwo ein Fass, wo man Salzwasser ansetzt, weil man muss einen Wasserwechsel machen, einmal in der Woche, alle 14 Tage, mhm. je nachdem, was man für ein Aquarium hat. Und dafür braucht man eine bestimmte Salzwasserlösung, um diesen Wasserwechsel zu vollziehen. Und das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen im Privatgebrauch jetzt nicht so optimal. Deswegen da wahrscheinlich eher dann das Süßwasser-Aquarium.
Wenn wir jetzt mal unseren Kopf ins Aquarium stecken, was erwartet uns dann in der Biosphäre? Welche Tiere sollte ich vielleicht auch besonders im Blick haben?
Ja, also wiedererkennungswert ist natürlich der Clownfisch von aus Nemo, auch natürlich mit Dory. Also ja. auch die zwei haben wir dazu. Auch dazu natürlich für den Clownfisch die passende Koralle, die dann sich in dem Aquarium befindet. Wir haben aber auch einen Kugelfisch und eine Moräne, also schon auch mal so ein bisschen extravagante Fische. Und und eben eine breite Auswahl an Korallen, die es eben ein bisschen bunter machen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Meerwasser-Aquarium ist immer ein bisschen bunter von den Korallen und von den Fischen als ein Süßwasser-Aquarium.
Ich wollte es gerade ansprechen. Ich kenne das so aus Findet Nemo und aus zahlreichen Dokus, dass ja besonders die Korallenwelt auch immer super interessant ist. Gibt es da vielleicht auch eine, die so besonders hervorsticht?
Also wir haben jetzt nicht das Great Barrier Reef in unserem Aquarium. Also nee, also so, ich würde keine hervorheben. Okay. Also es gibt eben welche, die sind wirklich fest, es gibt welche, die bewegen sich eben, also wo auch wirklich die Arme so hin und her gehen. Und wichtig ist eben nochmal, dass jede Koralle, also es gibt halt eine Zuachsalge, nennt die sich, und die muss auch vorhanden sein, weil die macht die Photosynthese, damit die Korallen leben können. Und wenn die zum Beispiel eingeht, würde auch die Koralle eingehen. Also das ist so ein bisschen, und das ist halt auch so ein bisschen das Schwierige. Also darauf muss man eben auch achten und deswegen ein bisschen komplizierter.
Ein Blick in die Potsdamer Biosphäre lohnt sich also nicht nur wegen der tollen Pflanzen- und Tiervielfalt, sondern auch wegen der abwechslungsreichen Unterwasserwelt. Dahinter steckt auch eine ganze Menge Arbeit und Fürsorge. Und zwei Damen, die sich da mit ganzem Herzen hinterstellen, waren heute bei mir zu Gast. Die Teamleiterin der Gärtnerin und Tierpflegenden Yvonne Bartsch-Kiese Sand und auch Daniela Kobelt waren heute bei Radio Regenwald und ich sage vielen lieben Dank und freue mich schon sehr aufs nächste Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Radio Regenwald. Geheimnisvolle Dschungelgeschichten.